SRF 2 Kultur. Wissenschaftsmagazin.
Genstriptease. Warum vermeintlich anonyme Gendatenbanken überhaupt nicht anonym sind. Schiefe Bilder. Warum der Begriff Big Bang Karriere machte, obwohl er nicht stimmt. Und das geheime Innenleben unseres Bauchnabels. Dies die Themen dieser Ausgabe. Am Mikrofon Patrick Tschudin. Das eigene Erbgut der Forschung zur Verfügung zu stellen, ist ein durchaus ehrbares Unterfangen. Das sequenzierte Erbgut ist ein Datensatz aus rund 3 Milliarden Zeichen hintereinander. Das Alphabet dafür besteht aus nur 4 Buchstaben, A, T, C und G. Solche Sequenzen von ganzen menschlichen Genomen sind inzwischen viele, offiziell in Gendatenbanken öffentlich zugänglich im Internet. Wer als Spenderin oder Spender zur Veröffentlichung das Einverständnis gab, tat dies allermeistens mit dem Vorbehalt, dass die Sequenz anonymisiert wird, also außer vielleicht Alter und Wohnort nichts weiteres dabei steht. Allerdings hat sich nun herausgestellt, dass es ohne allzu großen Aufwand möglich ist, von der so anonymisierten Sequenz zurückzuschließen auf die Spenderin oder den Spender. Wie das möglich ist und was daraus für Lehren zu ziehen sind, das berichtet Anita von Mont.
Sie heißen HapMap oder 1000-Genom-Projekt, große Gendatenbanken, die viel versprechen. Denn sie erlauben neue Forschung zu schweren Krankheiten. Und das soll deren Leben retten. Viele Leute beteiligen sich daher an solchen Forschungsprojekten. Sie lassen ihr Erbgut entschlüsseln und anonym ins Internet stellen. Bloß anonym bleiben von ihnen nicht alle. So manche kann man identifizieren. Das haben im Fachmagazin Science soeben Forscher aus den USA gezeigt. Yaniv Ehrlich vom Whitehead Institute in Cambridge, Massachusetts.
We showed that you can take anonymous whole genome sequencing data.
Sie hätten gezeigt, so Yaniv Ehrlich, man könne einfach die entschlüsselte Erbgutsequenz von anonymen Personen aus Forschungsgendatenbanken nehmen. Und wenn man diese Daten nun kombiniere mit Informationen aus sogenannten Genealogie- oder Stammbaumdatenbanken, dann könne man von so manchen männlichen Personen ihre vollständige Identität enthüllen. Oft reichte es auch, wenn in den Genealogiedatenbanken nicht der Gesuchte selbst, sondern ein Cousin oder sonst ein Verwandter mit dem gleichen Namen drin war. Den Namen kombinierten die Forscher nun noch mit den Angaben zum Alter und Wohnort, die den anonymen Genprofilen beigefügt waren. So konnten Yaniv Ehrlich und seine Kollegen einen Teil der anonymen Personen herausfinden.
We presume that we can recover the surnames of approximately 12% of these males.
Schätzungsweise etwa 12% der Männer konnten sie vollständig identifizieren. Das tönt nicht nach sehr viel. Doch es sei zu viel, findet Nicole Probst vom Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut.
Das Problematische daran ist, dass das offensichtlich möglich ist, dass man herausfinden kann, dass jemand bei dem Forschungsprojekt mitgemacht hat. Das muss man wirklich ernst nehmen.
Ernst zu nehmen sei, wer anonym bei Forschungsprojekten mitmacht, sollte auch anonym bleiben. Umso mehr, weil Gendaten viel über den Menschen verraten. Sie können zum Beispiel Hinweise geben auf Erbkrankheiten und die können missbraucht werden.
Ein Beispiel könnte eine Versicherung sein, dass wenn jemand eine Lebensversicherung abschließen will mit einem bestimmten Namen, dass die Versicherung versucht herauszufinden über Datenbanken, die auf dem Internet stehen, ob jemand schon einen Gentest gemacht hat und ob dazu gesundheitsrelevante genetische Daten im Netz stehen.
Gesundheitsrelevante, heikle Daten finden sich schon heute zuhauf im Netz. Auf Internetplattformen wie Patients Like Me geben Menschen genetische Informationen samt Namen preis. Die großen Genealogiedatenbanken enthalten Hunderttausende von Genprofilen und Tausende von Genomdaten findet man in Open-Source-Forschungsdatenbanken. Doch das sei erst der Anfang, sagt Yaniv Ehrlich.
What we're going to see in the next few years is exponential growth of these databases.
In den nächsten Jahren würden sich die Gendatenbanken vervielfachen, denn das Genom lässt sich immer billiger entschlüsseln und Gendaten lassen sich immer einfacher speichern. Soll man also aus Gendatenbanken keine Daten mehr öffentlich austauschen? Doch, findet Janif Ehrlich.
We don't say stop putting data out there. We think that public data sharing is highly important.
Daten öffentlich austauschen müsse weiter möglich sein, so der Genforscher. Das sei wichtig für Forschung und Gesellschaft. Wichtig sei aber auch, dass die Projektteilnehmer aufgeklärt würden über die Chancen und Risiken von Gendatenbanken. Das allerdings reicht Nicole Probst noch nicht.
Ich bin der Meinung, aufs Internet gehört gar nichts, auf individuellen Daten gar nichts.
In der Schweiz gilt diese Forderung an sich schon heute. Hier haben nur Forschende Zugang zu Gendatenbanken, die mit den Daten auch arbeiten. Doch auch die Schweiz ist konfrontiert mit der Frage, wie man wichtige Erbgutinformationen anonym behält. Denn jüngst wurden gleich mehrere Ideen bekannt für neue, groß angelegte Erbgutsammlungen. So etwa im Rahmen einer landesweiten Gesundheitsdatenbank, bei der Millionen von Personen aus dem ganzen Land mitmachen sollen. Die Chancen und Risiken von Gendatenbanken werden also auch uns in der Schweiz noch beschäftigen.
Warum anonyme Genomsequenzen gar nicht so anonym sind. Das war ein Beitrag von Anita von Mont. Die Wissenschaft strotzt nur so vor Sprachbildern. Ein paar Beispiele. Das schwarze Loch, der Treibhauseffekt, das Computervirus. Solche Metaphern sollen es uns leichter machen, die Konzepte dahinter zu verstehen. Manchmal allerdings vermitteln sie ein schiefes oder gar ganz falsches Bild. So zum Beispiel der Begriff Big Bang, zu Deutsch Urknall. Ein dänischer Wissenschaftshistoriker hat sich die Karriere des Begriffs Urknall respektive Big Bang mal genauer angeschaut und dabei herausgefunden, warum er so erfolgreich werden konnte, obwohl er eigentlich viele Kosmologen ärgert. Hanna Wick berichtet.
Er ist ein echtes Pop-Phänomen. Zahlreiche Musikgruppen tragen seinen Namen und auch eine der zurzeit erfolgreichsten amerikanischen Fernsehserien ist nach ihm benannt. Die Rede ist vom Big Bang, vom Urknall. Darunter verstehen wir den Beginn des Universums vor etwa 13,7 Milliarden Jahren, als die heiße, dichte Ursuppe begann, sich auszudehnen und das ganze Weltall entstand. Diesen Vorgang ausgerechnet Big Bang zu nennen, findet der Wissenschaftshistoriker Helge Krag von der Universität Aarhus alles andere als treffend.
In der wissenschaftlichen Gemeinschaft ist man sich generell einig, dass Big Bang kein guter Name ist. Das Wort Bang weckt in uns Bilder einer Explosion. Das ist einfach falsch. Eine Explosion macht viel Lärm. Der Big Bang aber war lautlos. Es gab ja noch gar keine Schallwellen. Außerdem explodiert eine Explosion normalerweise in die Umgebung hinein. Damals aber gab es überhaupt nichts, in das der Big Bang hätte hinein explodieren können. Denn er war der Ursprung des Raums selbst.
Helge Krag hat untersucht, wie der Begriff Big Bang entstanden ist und seine Resultate vor kurzem auf dem Forschungsportal Archive publiziert. Er zeigt auf, dass schon die allerersten Kosmologen, die in den 1930er Jahren einen plötzlichen Anfang des Universums postulierten, dafür das Bild einer Explosion benutzten. Der Belgier Georges Lemaître sprach zum Beispiel von einem Feuerwerk und der Deutsche Pascual Jordan von einer Urexplosion. Daher stammt vielleicht auch unser Begriff Urknall. Lemaître und seine Kollegen waren damals in der Minderheit mit ihrer Idee einer Urexplosion. Die meisten Forscher fanden diese Idee absurd. Einer der lautesten Kritiker war der britische Kosmologe Fred Hoyle. Er hatte ein Problem mit der Urknalltheorie.
In der Big Bang-Theorie kennen wir die Ursache des Big Bang nicht. Wir können sie gar nicht kennen, denn es ist der Beginn der Zeit selbst. Es gibt nichts vor dem Urknall. Explizit oder wenigstens implizit muss man dann einen transzendenten Schöpfer einführen, einen Gott.
A creator or God.
Das war Fred Hoyle zuwider, denn er war ein glühender Atheist. Seine eigene Theorie sah ganz anders aus. Überall im Raum entstehe ständig neue Materie und so expandiere das Universum, ohne dass es dafür einen Urknall brauche. Für diese Gleichgewichtstheorie machte Hoyle auch öffentlich Werbung. Berühmt sind seine Radioansprachen auf dem Sender BBC, in denen er sich um 1950 ans breite Publikum wandte. Dabei erklärte er seinen Hörern zuerst die mysteriöse Expansion des Universums, von der man aus Experimenten schon damals wusste.
The mysterious feature of the universe is that the background material and the galaxies are inferred from observation to be in a state of expansion.
Daraufhin propagierte Fred Hoyle seine eigene Erklärung für diese Expansion, denn die Idee eines Big Bang sei für ihn unbefriedigend.
Now this Big Bang idea seemed to me to be unsatisfactory.
Ohne es zu merken, hatte Fred Hoyle in seiner Radioansprache der Urknalltheorie einen neuen, griffigen Namen verpasst. Einer Theorie also, die er selbst aus tiefstem Herzen ablehnte, die sich aber später als richtig erweisen sollte. 1965 entdeckten Forscher nämlich die kosmische Hintergrundstrahlung und damit den Beleg für das Big Bang-Modell. Hoyles Gleichgewichtstheorie war vom Tisch. Neben dieser Entdeckung gab es allerdings noch einen weiteren Faktor, der den Begriff Big Bang so populär machte: die Atombombe.
Big Bang was used in many cases for nuclear explosions.
Der Begriff Big Bang wurde damals oft für nukleare Explosionen gebraucht, ganz ohne Zusammenhang zur Kosmologie. Wahrscheinlich ist es also kein Zufall, dass der Name Big Bang gerade während des Kalten Kriegs richtig in Umlauf kam.
It's probably not a coincidence that Big Bang came into use during the Cold War period.
Von da an war der Begriff Big Bang in aller Munde, obwohl die meisten Kosmologen ihn nicht mochten. Ganz kampflos gaben sie allerdings nicht auf. Im Jahr 1993 suchten sie mit einem Wettbewerb im Fachmagazin Sky and Telescope nach einer Alternative. Unter den 13.000 Einsendungen gefiel der Jury aber kein einziger Vorschlag besser als Big Bang. Und so ist es dabei geblieben. Für den Wissenschaftshistoriker Helge Krag ist der Name Big Bang zwar nach wie vor ein Fehlgriff, man sollte aber nicht mehr versuchen, ihn zu ändern, findet er. Wenn ein Begriff lange genug in Gebrauch sei, dann bleibe er eben hängen.
I don't think that one should try to find a better name. When it has been used long enough by a scientific community, then it sticks.
Wir müssen uns also auch in Zukunft den Knall aus dem Urknall wegdenken. Oder aus dem Big Bang den Bang.
Der Beitrag von Hanna Wick. Was alles in unserem Bauchnabel sozusagen kreucht und fleucht, davon haben wir es gleich. Nach den Kurzmeldungen aus Forschung und Technik, heute mit Odette Frey. Warum lassen sich Wölfe im Unterschied zu Hunden kaum zähmen? Dieser Frage ging eine Forscherin der University of Massachusetts nach.
Sie untersuchte Welpen von Hunden und Wölfen. Die Forscherin wollte wissen, welche Unterschiede es in der frühen Entwicklung dieser Tiere gibt, die für die Zähmung eine Rolle spielen könnten.
Man weiß schon lange, dass Hundewelpen ab 3-4 Wochen in die sogenannte Sozialisationsphase kommen, in der sie sich an den Menschen gewöhnen können, aber auch Katzen oder andere Tiere.
Diese Phase dauert nur wenige Wochen. Danach lässt sich auch ein Hund kaum mehr zähmen. Bei Wölfen gibt es ebenfalls eine solche Sozialisationsphase. Aber der entscheidende Unterschied ist, sie findet früher statt als beim Hund. Sie beginnt früher und endet früher. Schon mit 2 Wochen beginnen kleine Wolfswelpen auf 4 Beinen zu gehen und erkunden die Welt. Dabei sind sie, so die amerikanische Forscherin, noch blind und taub. Was funktioniert hingegen, ist ihr Geruchssinn. Das heißt, die Wolfswelpen nehmen die Welt und auch andere Tiere oder eben den Menschen in dieser Phase nur sehr eingeschränkt wahr, eben vor allem über den Geruch. Hunde hingegen verfügen bereits über alle diese 3 Sinne, wenn sie in die Sozialisationsphase kommen. Sie können riechen, sehen und hören.
Und daraus zieht die Forscherin folgenden Schluss.
Die Sozialisation bei Wolfswelpen geschieht weniger ausgeprägt, weil ihre Sinneswahrnehmung im Vergleich zu Hundewelpen in der sensiblen Phase unterentwickelt ist. Außerdem laufe diese Phase bei Wölfen vermutlich mit mehr Angstgefühlen ab als bei Hunden. Der blinde und taube Wolfswelpe muss sich mit jedem neuen Sinn, der aktiv wird, auf eine völlig neue Welt einstellen. Sein Weltbild wird quasi regelmäßig erschüttert. Anders die Hundewelpen, die sich erst dann in die Welt vorwagen, wenn sie all ihre Sinne schon mehr oder weniger zusammen haben.
All das zusammen könnte erklären, warum aus einem Wolf eben nicht des Menschen bester Freund werden kann. So klingt übrigens ein 3 Wochen alter Wolfswelpe. Nächstes Thema. Der Planet erhitzt sich und daran sind nicht nur Klimagase wie CO2 und Methan schuld, auch Ruß spielt offenbar eine viel größere Rolle als bisher gedacht.
Das ist das Resultat einer großen internationalen Studie, die diese Woche im Journal of Geophysical Research erschienen ist.
Ruß entsteht bei Verbrennungsprozessen, vor allem in Dieselmotoren, bei Waldbränden oder im Schmiede.
Mit Hilfe von Messstationen rund um den Globus und mit Computermodellen haben die Forscher das Verhalten der Rußpartikel in der Atmosphäre untersucht. Ruß hat sowohl kühlende als auch wärmende Effekte in der Atmosphäre. Weil Ruß schwarz ist, speichert er Sonnenwärme und führt so eben zur Erwärmung. Doch Ruß kann die Atmosphäre auch kühlen, etwa wenn die Partikel die Luftschicht über bestimmten Wolken stabilisieren, sodass diese ungestört wachsen können und so die Erde vor der Sonne abschirmen.
Alle diese verschiedenen Effekte von Ruß haben die Forscher nun genau berechnet und empfehlen,
den Ausstoß von Ruß dringend zu senken. Veraltete Dieselmotoren gehörten aus dem Verkehr gezogen. Vor allem Entwicklungsländer sollten entsprechende Vorschriften erlassen, da dort die meisten alten Dieselmotoren in Betrieb sind. Nicht jede Rußquelle sei aber gleich klimaschädlich, sagen die Forscher. Denn bei gewissen Verbrennungen entstehen gleichzeitig andere Stoffe, die das Klima kühlen. Aus Gesundheitsgründen aber ist die Bekämpfung von Ruß so oder so angezeigt.
Beim Ruß geht's also ums Klima und um die Gesundheit. In der nächsten Meldung da geht's aber nur um die Gesundheit.
Und zwar um die Frage, wie diese durch die Bakterien beeinflusst wird, die in unserem Darm leben. Im Fachblatt Science berichtet diese Woche ein Forscherteam mit Beteiligung der Universität Bern, dass die Darmflora möglicherweise vor Autoimmunkrankheiten wie Typ-1-Diabetes schützt.
Zumindest bei Labormäusen konnten die Forscher diesen Zusammenhang beobachten.
Je nachdem, welche Bakterienflora in einem Mäusedarm zu Hause ist, verändert sich die Menge eines Hormons im Blut der Maus. Und dieses Hormon wiederum kann den Ausbruch von Diabetes stoppen. Auf den Menschen lässt sich der Befund nicht 1:1 übertragen. Aber die Forscher hoffen, dereinst bestimmte Darmbakterien als Schutz vor Diabetes einsetzen zu können.
Und zwar bei Kindern und Jugendlichen, bevor die Krankheit ausbricht. Und wir kommen zum letzten Thema im Wissenschaftsmagazin. Es geht dabei um eine Nabelschau der besonderen Art, Thomas Häusler.
Genau, es geht nämlich um Nabelschau im wörtlichen Sinne. Ökologen haben sich in die Tiefen menschlicher Bauchnäbel vorgewagt und dort Abstriche genommen, um die bakterielle Bevölkerung dieses sonst doch eher stiefmütterlich behandelten Körperteils zu untersuchen.
The belly button is kind of an interesting place to study because it's kind of like a nature reserve on your body. You don't wash your belly button so often and it's also just a little bit ridiculous.
Das ist Rob Dunn von der North Carolina State University. Er hat den Humor, den man erwartet von jemandem, der freiwillig in anderer Leute Bauchnabel herumstochert.
Der Bauchnabel ist ein sehr interessanter Ort für die Forschung. Er ist wie ein Naturschutzgebiet auf dem Körper. Man wäscht ihn nicht allzu oft. Und das Ganze scheint auch etwas lächerlich, ist also ein wunderbares Thema auch für Smalltalk.
Tauchen wir also ein in die Welt der Bauchnäbel.
Die voller Überraschungen ist, es gibt Neues zu erfahren über Ökologie, Immunologie, Bakteriologie und. Aber angefangen hat alles ganz woanders. Rob Dunn.
I started off studying rainforests, and to me, this is the kinds of questions we can ask about belly buttons are the same ones we would ask about rainforests.
Studierte erst Regenwälder, bevor er sich Bauchnäbeln zuwandte. Die Forschungsfragen, die seien aber die gleichen geblieben.
How many species live in them? Which species live in them?
Wie viele Arten leben an einem Ort? Warum leben sie dort? Was tun sie? Dschungel oder Nabel, für Biologen sind beides Ökosysteme.
Das Ökosystem Bauchnabel liegt uns Menschen sehr nah und doch ist es recht unerforscht.
Das schreibt Rob Dunn in der Arbeit, die kürzlich im renommierten Magazin PLOS One erschienen ist.
Er berichtet darin von einer verblüffenden Vielfalt. In 60 Näbeln fanden sich 2188 Bakterienarten, manche davon komplett unbekannt. Andere Arten kennt man von anderen Hautpartien, Staphylokokken etwa oder Bacillus. Was auffällt, nur ein Dutzend der gesamthaft über 2000 Arten sind weit verbreitet, treten also in vielen Bauchnäbeln immer wieder auf.
Those abundant species came from a subset of lineages.
Diese häufigen Arten gehören alle zu einigen wenigen Bakterienfamilien. Es sind wohl alles Familien, die sich gut an die harschen Lebensbedingungen auf der Haut angepasst haben. Harsch, weil meist trocken. Rob Dunn spricht von der Haut als Wüste. Zusätzlich seien auch interessante Spezialfälle aufgetaucht.
For example, we sampled one fellow who claimed to have never washed his body.
Im Nabel eines Studienteilnehmers, der sich noch nie gewaschen haben will, tauchten Archaeen auf. Urzeitliche Einzeller, die man sonst etwa aus kochend heißen Quellen in Island oder im Yellowstone Park kennt.
And on the one hand, that's kind of a weird anecdote. But on the other hand, it's really interesting because, you know, the guy who doesn't wash is actually much more like we all used to be.
Eine bizarre Anekdote, gewiss, aber vielleicht waren unsere Vorfahren auch so besiedelt, als die Körperpflege noch zurückhaltender gehandhabt wurde.
Es gibt also eine große Artenvielfalt im Ökosystem Bauchnabel, aber einige wenige Arten dominieren mengenmäßig. Haben die Forscher noch weitere Gesetzmäßigkeiten in unseren Bauchnäbeln entdeckt?
Ja, das war eines der Forschungsziele, Gesetzmäßigkeiten feststellen, aber es wurde verpasst, wie Rob Dunn auf dem Blog des Belly Button Projects zugegeben hat.
Wir hatten Hypothesen darüber aufgestellt, was die Besiedelung eines Nabels bestimmen könnte, das Geschlecht oder das Alter, oder ob es sich um einen Innie oder Outie handelt, einen nach innen oder außen gestülpten Nabel. Aber nein, keine unserer Hypothesen trifft zu.
So hat Rob Dunn nun die Öffentlichkeit um Vorschläge gebeten und auf seiner Website eurowildlife.org sind tatsächlich einige Hypothesen eingegangen.
Vielleicht spielt es eine Rolle, ob man natürlich geboren worden ist oder per Kaiserschnitt.
Beeinflusst die Technik, mit der die Nabelschnur abgetrennt worden ist, die Besiedelung?
Der Kleidungsstil könnte wichtig sein, zum Beispiel ob man das T-Shirt in die Hose steckt oder nicht.
Viel Neugier also. Und die Neugier ist ja bekanntlich die Mutter der Wissenschaft. Aber ich gehe mal davon aus, hinter dem Projekt steckt doch noch ein bisschen mehr.
Allerdings, ein wichtiger Aspekt ist die Gesundheit. Die unzähligen Bakterien, die uns besiedeln, die sind sehr nützlich. Sie besetzen nämlich den Platz, den sonst krankmachende Keime nur allzu gerne einnehmen würden. Und wenn man nun mehr über unsere normalen Hautbewohner weiß, kann man vielleicht künftig korrigierend eingreifen, wenn Menschen gesundheitliche Probleme damit haben. Aber es kommt noch ein ganz anderer Aspekt dazu, einer, der unsere Persönlichkeit auf innige Weise mit den Bakterien verknüpft, sagt Rob Dunn.
You smell your lover's hair, you smell your stinky kid, you smell somebody's feet. Every smell that you have ever smelled coming from a human comes from their bacteria.
Der Geruch jedes Menschen, von den Haaren der Freundin bis zum Fußgeruch, an all dem sind die Bakterien schuld, die auf uns leben.
Do some of my primate work.
Nun kommt Julie Horvath vom Naturkundemuseum von North Carolina ins Spiel. Sie ist quasi Forschungsnachbarin von Rob Dunn.
I understood that primates rely heavily on scent to communicate and to choose mates.
Horvath studiert Affen und ist fasziniert davon, wie deren Geruch die Kommunikation und die Partnerwahl beeinflusst. Und dieser Geruch kommt vor allem im Bereich der Brust und der Achselhöhlen zustande.
And so I knew that it would be exciting to actually look at armpits.
Sie hat Rob Dunn deswegen vorgeschlagen, künftig auch Achselhöhlen zu untersuchen und nicht nur Bauchnäbel, Achselhöhlen von Menschen und Affen.
Belly buttons occasionally smell bad. Armpits are terrible.
Bakterien aus dem Nabel riechen manchmal streng, sagt Dunn, aber Achselhöhlen seien geradezu furchtbar.
But they're terrible for a reason. Our bodies actually actively produce lots and lots of compounds that feed the bacteria in our armpits.
Das mit gutem Grund. Schweißdrüsen in den Achselhöhlen geben eine Menge Stoffe ab und füttern so die Bakterien geradezu.
Und die wiederum produzieren unseren Geruch. Da gab es doch diese Schweizer Studie, war es glaube ich, mit den Männern, die eine Woche lang ein T-Shirt trugen und danach mussten Frauen daran riechen.
Genau, eine Lieblingsstudie von Julie Horvath.
So there was a really exciting study, we called the T-Shirt study.
Und diese Studie, die zeigte, dass Frauen jene Gerüche betörend fanden, die von Männern stammten, deren Immunsystem deutlich anders war als das eigene. Das bedeutet, findet ein solches Paar zusammen und hat Nachwuchs, so bekommen ihre Kinder ein breit kombiniertes, vermutlich besseres Immunsystem mit auf den Weg. Damit gibt es natürlich eine Menge Fragen, die Julie Horvath und Rob Dunn für Jahre unterhalten werden. Wie beeinflussen unsere Gepflogenheiten unseren Bakterienbewuchs und damit unseren Geruch? Was bedeutet das für die Partnerwahl und pushen wir der Natur ins Handwerk, wenn wir Deo benutzen? Oder schließlich auch diese Frage.
So there was a woman who contacted us and said she used to work with gorillas. And that after she had worked with the gorillas a while, she noticed that she started smelling like a gorilla when she sweat.
Also eine Frau, die seit Jahren mit Gorillas arbeitet und nun auch wie einer riecht, wenn sie schwitzt. Natürlich hat sich Julie Horvath die Bakterien aus den Achselhöhlen dieser Frau bereits gesichert.
Was dabei herauskommt, werden wir sicher eines Tages auch hier im Wissenschaftsmagazin berichten. Das Stochern in Bauchnäbeln und Achselhöhlen hat also faszinierende Ergebnisse gebracht und noch mehr Fragen aufgeworfen. Rob Dunn beschäftigt sich übrigens noch mit anderen Ökosystemen nah am Menschen, zum Beispiel mit den Mikroben und Insekten in unseren Häusern. Über die pikanten Erkenntnisse daraus, die Dunn dabei gewonnen hat, erfahren Sie mehr auf www.srf.ch/wissen. Das war das Wissenschaftsmagazin für heute. Redaktion Pascal Bieber, am Mikrofon Patrick Tschudin.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.